Dies ist der Rollhockey-Podcast von Mike Neubauer und RH News. Einen wunderschönen guten Tag wieder zu einem neuen Rollhockey-Podcast. Ich habe heute einen Gast bei mir, den ich mir schon ganz lange gewünscht habe, dass wir dieses Gespräch führen. Ein ehemaliger Spieler, Trainer und was weiß ich nicht noch alles. Jemandem, dem ich auch selber sehr viel verdanke in meiner sportlichen Karriere. Wir haben viele Siege zusammen errungen. Detlef Strugalla. Detlef, ich grüße dich. Hallo.
Ja, hallo.
Detlef weiß jetzt noch nicht so ganz genau, weil er die Podcasts noch nicht so verfolgt hat wie andere. Wie meine erste Frage ist, die ist nämlich die, wie bist du denn mal zum Rollhockey gekommen?
Ganz einfach.
Und wann?
Also war nach dem Krieg. Nein, das war eigentlich nur so, dass mein älterer Bruder Rollhockey gespielt hat durch meinen Onkel. Und ja, er hatte damals mal einen Ball vom Kopf gekriegt, wie das halt so war, und wollte dann nicht mehr. Und meine Eltern hatten damals die Sachen alle neu gekauft, was damals also schon schwierig war. Ja, und die Sachen mussten verwertet werden und da wurde der Junge reingeschickt. So fing alles an.
Wann war das denn?
Ich bin angefangen 1962.
Und das war wo?
Recklinghausen, hier heißt es heute, früher war das Preußen-Hochler Mark.
Das kann man sich tatsächlich nicht mehr dran erinnern. Da kann noch nicht mal ich mich dran erinnern, dass das nur einen anderen Namen hatte.
Nein, es war ein schönes Außenstadion. Damals war ja hier mit VfL Mahl-Hüls und Spielvereinigung Kärnten, die damals auch sehr dominant waren in der Bundesliga, auch Hüls auch, und teilweise waren Außenanlagen, allerdings ohne Umkleidekabine, ohne irgendwelche Sachen. Die Spieler kamen teilweise, mussten sich in eine Gastwirtschaft umziehen. Waren aber teilweise 1.500 bis 2.000 Zuschauer da. Und das war für uns Kids natürlich ein Erlebnis und deswegen bin ich auch dabei geblieben.
Ich habe schon einen Podcast mal mit Alfredo gemacht, der noch ein kleines Tuckchen älter ist als du. Und der hatte damals gesagt, also erstmal ja, gab es viel mehr Vereine. Das ist ein Thema, was sich durchzieht. Also die Abwärtsspirale des Vereinssterbens, da kommen wir sicherlich gleich auch nochmal zu, weil du da bestimmt deine Meinung auch zu hast. Aber damals gab es halt viel, viel mehr Vereine. Alfredo sagte zum Beispiel, sie sind mit den Straßenbahnen zu den Spielen gefahren. War das bei euch auch so?
Also, wir sind nicht direkt mit der Straßenbahn zu den Spielen gefahren. Das nicht, aber es gab so viele andere Sachen, die mittlerweile gar nicht mehr alltäglich waren. Ich kann mich noch gut erinnern, dass wir grundsätzlich immer zum Heinerfest gefahren sind, nach Darmstadt. Und wenn ich da überlege, wie unsere erste Tour mal da war, damals war es ja auch noch nicht so, dass jeder Familienvater ein Auto hatte, geschweige denn auch noch Zeit, nach Darmstadt zu fahren. Das war für uns damals eine Weltreise, die Autobahnen waren noch nicht fertig. Und wir standen jetzt kurz vor der Abfahrt und weiß ich noch wie heute. Und ein Wagen war kaputt. Wie kommen wir weg? Und mein Vater war damals sehr flexibel, er kannte einen Bäcker. Es war, was ich jetzt erzähle. Dann sind wir zu unserem Vereinslokal gegangen, haben den Bäckerwagen sauber gemacht von innen. Dann haben wir die Stühle zusammengebunden und haben uns als Kinder hinten in den Bus reingesetzt und sind bis nach Darmstadt über die Landstraße gefahren. Das sind so Anekdoten, aber es hat sich gelohnt. Es war einfach nur fantastisch. Wir haben immer riesen Spaß gehabt, weil Darmstadt war schon damals für uns ein Anreiz von der Entfernung von dem Turnier. Und wir sind als Kids immer gerne dahin gefahren.
Aber du hast eben Vereine genannt, die alle relativ nah beieinander waren. Ne? Also gerade so Ruhrgebiet hatte schon echt viele Vereine. Ne?
Ja, sehr viele Vereine. Also wenn man, was ich gerade angesprochen hatte, hier Recklinghausen, Hochler Mark, Hüls und Herten, das war ja auf den Punkt zusammen.
Kannst du quasi laufen, ne?
Ja, genau. Dann war früher damals noch die Außenbahn in Wuppertal-Kronberg. Dann gab es Barmen. Dann hat man Duisburg gehabt. Dann hat man Rheinhausen gehabt. Dann hat man Walsum gehabt. Also es waren schon einige Vereine da, die heute leider Gottes nicht mehr existieren.
Und meinst du auch, dass es ein Grund war, dass halt alle Außenbahnen hatten, dass man sozusagen täglich, wann immer man wollte, konnte man ja im Prinzip auf die Bahn und dass da dann auch neue Spieler entstanden sind, weil einfach das so auch so ein bisschen Spielplatz war?
Auf jeden Fall. Also für mich gab es im Sommer, man muss ja auch bedenken, dass wir zu unserer Zeit auch wirklich noch einen Winter hatten. Für mich gab es nichts anderes als nur auf der Bahn. Wir waren jeden Tag als Kinder auf der Bahn. Jetzt muss man auch fairerweise dabei sagen, dass wir natürlich dieses Freizeitprogramm, was heutzutage ist, beileibe nicht hatten. Ja, wir waren fokussiert auf Rollhockey damals. Und da gab es nicht einen Tag, wo wir als Kids auch die anderen Jungs nicht auf der Bahn waren.
Das ist eben noch interessant, das mit der Ausrüstung erwähnt. Also jetzt 62 hast du angefangen, ne? Also da war es ja nicht so, dass man jetzt in den nächsten Shop gegangen ist oder im Internet was bestellt hat. Da war ja Ausrüstung schon gar nicht so einfach, noch gar nicht so einfach zu kriegen.
Nein, das stimmt. Wir haben improvisiert. Wir haben also wirklich improvisiert. Die damalige Bahn war direkt neben der Zeche. Und viele von den Vereinsmitgliedern, auch mein Vater selber, waren auf der Zeche tätig. Und bei der Zeche konntest du Material besorgen und machen alles, was das Rollhockey Herz begehrte. Wenn was nicht da war, wurde es gemacht. Und man muss ja auch Folgendes bedenken. In Hochlam Mark, da war ein richtiger Betonplatz. Das Material war ruckzuck verschlissen. Wir haben mit Schlägern gespielt, die würden heute die Jungs gar nicht mehr angucken. Wir sind mit offenen Wunden nach Hause gegangen, da würde heute jede Mutter sagen, oh Gott, ja, aber es hat einfach Spaß gemacht.
War denn da überall eine hohe Bande? Kannst du das?
Nein, 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 das war ja, kam ja auch noch dazu, dass also ziemlich eine flache Bande war. Ich kann mich noch erinnern, dass wenn du darüber geschossen bist, dann bist du erstmal schön auf eine Betonplatte gefallen. Und aber es hat alles funktioniert. Die Anlage war einfach sehr schön, muss man sagen, sehr schön, mitten in der Wohnsiedlung drin. Fluglichtanlage war da und ich weiß noch genau, dass wir immer gewartet haben, ob wir noch mit der Jugendmannschaft trainieren können, weil teilweise wurde so spät trainiert und dann wurde Fluglichtanlage angestellt und da war dann natürlich was Besonderes. Ja, ich weiß noch genau, dass sie früher auch Düsseldorf Unterrad, die hatten auch eine Außenbahn gehabt, dass wir da öfters auch mal Jugendturniere oder Jugendmeisterschaftsspiele, damals war es noch gang und gäbe, zu meiner Zeit Jugendturniere vor den Bundesligaspielen zu machen und eine offene Meisterschaft zu gestalten, aber das war dann schon was Besonderes.
Und du bist dann, wie alt warst du, als du angefangen hast?
Ich war 7.
Ja, das ist auch so ein Ding, was sich durchzieht. Damals gab es ja nicht wie heute diese Alterseinteilung, ne? Also ich
Richtig.
nehme an, du hast so wie ich auch angefangen, Schüler zu spielen, so hieß das damals, ne? Bis 14, oder?
Ja, richtig, richtig, richtig. Ich muss nur gerade so schmunzeln. Wir hatten in Hochlam Mark 3 Schülermannschaften. Drei. Und die waren überbelegt, jede einzelne Mannschaft. Und jetzt war das Geld nicht so vorhanden. Und jetzt hatten wir ein Turnier gehabt, wobei wir alle 3 Schülermannschaften auch haben spielen lassen. Da gab es noch ein Problem, wir hatten nicht so viele Trikots. Was haben wir gemacht? Wir haben unter ihm, ich weiß nicht, wer das war, damals hieß das so gebartigt, in Farben und haben dann hinten mit Sondergenehmigung bei dem Turnier, etwa Hochsommer, also war kurzarm und haben dann mit diesem Unterhemd auf diesem Turnier gespielt. Wenn ich auch noch dran denke, also da muss ich selber noch schmunzeln. Aber wir waren stolz, wir hatten ein Trikot angehabt.
Aber ne, dieses, dass man in jungen Jahren schon gegen halt wirklich Ältere dann gespielt hat, ne, das war schon irgendwie, würde man ja heute auch sagen, das geht nicht, ne?
Nein, ist klar. Wir haben zum Beispiel, weiß ich doch genau, dass also damals in der Jugendmeisterschaft waren wir mit die jüngste Mannschaft und wir mussten dagegen Remscheid spielen. Und das waren teilweise schon alles, also kurz vorm Wechsel in der oberen Stufe aus Altersgründen. Da haben wir jedes Mal Sänge gekriegt und wir konnten als Kids auch gar nicht mithalten. Also es ging gar nicht alleine schon körperlich. Und dann war es eigentlich immer so, dass wir immer mal gefreut haben, dass wir endlich mal auf die gleich starken, körperlich starken Mannschaften trafen. Aber es hat uns geformt. Und das hat uns, oder vor allen Dingen mir persönlich, früher unheimlich geworden.
Aber ich denke mal, du warst ja auch immer schon ein bisschen größer als andere. Ne?
Ich musste wirklich, es ist wirklich so, ich war mit 14 schon so groß wie jetzt. Und mein Vater musste immer meinen Personalausweis mitnehmen, um zu sagen, dass das auch wirklich zutrifft, dass ich nur in dieser Altersklasse spielen durfte.
Da haben bestimmt, Kronenberg hat da bestimmt immer Veto eingelegt. Er ist viel zu alt, kann ich mir vorstellen.
Ich weiß nicht mehr, wer es alles war, aber ich weiß aber auch, dass meine Größe mir auch einen Vorteil gebracht hatte. Sprich mit der Junioren-Nationalmannschaft, sprich mit der Senioren-Nationalmannschaft mal. Ich war teilweise noch ein Jahr zu jung und der damalige Trainer der Juniorenmannschaft, der Haro Strucksberg, weiß ich noch, 1971 war die Europameisterschaft in Iserlohn. Da wurde die Eissporthalle eingeweiht. Die war voll. Und der Haro sagte, also er nimmt mich unbedingt mit. Und er hat damals alles versucht, dass ich als jüngerer Spieler mitspielen konnte, hat aber nicht geklappt. Und dann daraufhin hatte man mir gesagt, dass ich also trotzdem mit zur Europameisterschaft fahren kann, mitspielen kann. Und das war für mich eigentlich der Startschuss.
Aber der Weg bis dahin, ist, da kommt ja noch was dazwischen. Also du hast jetzt bei Hochlamark angefangen. Richtig. Und hast da deine ganze Nachwuchszeit auch weiter gespielt.
Auf jeden Fall. Wir hatten damals eine geschworene Gemeinschaft gehabt. Die ganze Jugendzeit habe ich in Hochlamark gespielt. Dann haben wir uns hochgearbeitet. Damals hieß das noch Oberliga. Da war immer Rheinhausen, Duisburg und Kronberg, die spielten immer um den Aufstieg. Und wir haben immer, kurz vor Schluss, haben wir immer die Zielgerade nicht erreicht. Also es war immer frustrierend, aber wir waren auch sehr, sehr jung.
Aber ja genau, aber du sprichst dann schon über Seniorenbereich. Dann. Also ihr habt halt relativ jung im Seniorenbereich gespielt.
Genau, weil wir damals, unser damaliger Trainer, wir waren bei den, es gab damals dann die offene Juniorenmeisterschaft. Da haben wir mitgespielt und er sagte, warum soll ich auch nicht jetzt schon in den Seniorenbereich mit reinnehmen, weil Hochlamark hatte Spieler gehabt, wie damals, der auch aus Hochlamark kam, Manfred Kipp, der jahrelang in Iserlohn lang gespielt hat, kam und es waren gute Spieler und auf einmal sind sie woanders hingegangen.
Er war ein bisschen älter als du.
Ja, er war über 12 Jahre älter. Und und dann wurden wir ins kalte Wasser geschmissen. Ne?
Mhm. War noch jemand bei dir in deiner Altersklasse, den man irgendwie noch so ein bisschen kennt?
Also in meiner Altersklasse sind halt nicht nur die alteingesessenen Hochlamarker, bis auf Manfred Kipp, der also wie gesagt nach Iserlohn gewechselt ist. Ich muss sagen, dass die Truppe, die früher mit mir gespielt hat, so ein Johannes Rindfleisch, der nachher kam, wo ich schon ein bisschen älter war, er ist ja auch ein paar Jahre jünger noch als ich, aber ansonsten sind die Jungs alle in Hochlamark geblieben, weil es war eine geschworene Gemeinschaft, die wollen auch nicht woanders hin. Das war so wie Kleingallien damals, alles was über unsere Staatsgrenze hinausgeht, da wollen wir nichts zu tun haben.
Aber das heißt ja, also wenn du jetzt gesagt 71, das war die Senioren-Europameisterschaft?
Nein, Junioren.
Junioren.
Ja, und 73.
Und da warst du, warst du ja dann 16
richtig,
ungefähr.
Richtig. Ne?
Also das heißt, da warst du dann doch noch ein bisschen zu jung dafür.
Ja.
Und wie ging es dann weiter? Also du warst ja aber immer noch bei Hochlamark.
Ich war immer noch bei Hochlamark. Und dann
und der Strucksberg kam Herten, oder?
Der Haro kam aus Herten. Ja, dann es war eigentlich auch so, dass ich 1970 meine Mutter verloren hatte. Dann habe ich noch zwei Geschwister gehabt, die sind auch tödlich verunglückt. Und ich habe nur Hockey. Und 71, wie gesagt, war die Junioren-Europameisterschaft, ja, und dann sind wir auch aufgestiegen mit, dann hieß es ja nicht mehr Hochlermark, jetzt hieß es dann Recklinghausen. Die Außenanlage wurde abgeschafft. Wir sind in einer kleinen Halle reingegangen, wo wir damals begeistert waren, weil man muss das auch verstehen. Wir hatten Duschen, wir hatten Umkleidekabinen gehabt, das kannten wir ja alle gar nicht. Aber was wir auch nicht kannten, dass die Halle sehr klein war. Ja. Dann hieß es damals noch, mit Sondergenehmigung durften wir spielen. Ja, und dann waren wir in der Bundesliga drin und hatten uns auch behauptet. Ja, und 1973 war dann die Europameisterschaft der Senioren in Iserlohn. Ja, und dann kriegte ich wieder einen Anruf und sollte mittrainieren und habe ich auch die ganze Vorbereitung in Iserlohn mitgestaltet. Mein Vater hatte mich damals jeden Abend nach Iserlohn gefahren und wie gesagt, wir konnten damals nur über Dörfer fahren. Es gab die Autobahn da noch nicht, jedenfalls habe ich das so im Sinn.
Was hattet ihr denn für ein Auto damals?
Oh, ich bin schon mit einem 850er Fiat nach Iserlohn gefahren mit vier Mann. Also nein, mein Vater hatte schon damals ein Auto gehabt, ich glaube ein Opel Kapitän war das.
Wow.
Ja, ja. Und muss ich sagen, da hat mein Vater mich immer jeden Abend hingefahren. Und aus Dank, dass ich damals auch da immer mit trainiert hatte, durfte ich die ganze Europameisterschaft da live miterleben, also was in den Kabinen war und dies. Aber ich war viel zu jung, ich durfte noch nicht mitspielen. Und als wir dann noch die Bronzemedaille geholt haben, war natürlich eine Sensation.
Da hat der Haro da noch gespielt?
Da hat der Haro noch gespielt. Haro hat auch unter meinem, also wir haben noch zusammen in der Nationalmannschaft gespielt und Haro war eigentlich, wir hatten immer das Glück gehabt, wir haben immer super Torhüter gehabt in der Nationalmannschaft. Ich habe immer super Torhüter im Verein gehabt, also da bin ich also wirklich gesegnet worden, dass ich immer sagte, hinter mir ist einer, auf den kann ich mich verlassen. Und Haro und Alfredo, der nach Haro kam, waren grundverschiedene Typen.
Also, oh ja.
Ja, also Haro im Tor, wir haben uns immer verabredet, wenn wir wussten, es ging zu einer Europa- oder Weltmeisterschaft, wo ich dann mit ihm zusammengespielt habe, auch in Herten, haben wir uns immer selbst vorher vorbereitet. Und wenn ich also überlege, was der für eine Sprungkraft hat, da habe ich gesagt, ich verstehe es nicht. Alfredo hingegen war ein ganz ruhiger Typ, der sachlich hinten alles machte, der Stellungsspiel hatte, ohne Ende, aber auch war ein Weltklasse-Torhüter.
Wenn du das mal vergleichen würdest, wie war denn Rollhockey in den 70er Jahren? Wie wurde das gespielt?
Ich sage immer so, wenn man heutzutage sagt, oder früher, wo ich Trainer war, dass man hingegangen ist und gesagt hat, ja, ihr früher. Und dann habe ich immer wieder als Antwort gegeben, ja, wir früher. Das ist richtig. Das ist nicht mehr das moderne Spiel, was man war. Aber damals war es das moderne Spiel. Ja, und ich kann mich, die 70er Jahre für mich waren die schönsten Jahre im Rollhockey überhaupt. Weil wir hatten nicht nur auf Vereinsebene Erfolge gehabt im Europapokalspielen. Wir hatten national einen Namen gehabt. Wenn ich an die Mannschaft denke, die wir hatten, und wir schlugen, haben Spanien geschlagen, wir haben Portugal geschlagen, also jeder hieß, wir sind unter die Top 4 in der Welt. Und es war so. Aber ich muss auch sagen, mit der Mannschaft, da musste man nur einen Anruf tätigen, der Trainer. Ich muss sagen, wir haben kurzfristig Training angesetzt, dann waren wir da. Ja, und es hat immer viel Spaß gemacht, mit dieser Mannschaft zu spielen. Muss ich sagen, bis heute noch.
Mhm. Also es waren ja tatsächlich Erfolge in der Zeit.
Ja,
ne?
Ja,
ihr seid Vierter geworden mal, glaube ich.
Wir sind zweimal Vierter geworden, wir sind bei der WM. Mhm. Wir haben immer um eine Medaille gespielt, Europameister, wir sind zweimal Dritter geworden, mhm, bei der EM, waren immer Vierter bei der EM. Wir haben also im letzten Spiel, das war die schlimmste Niederlage 1977 überhaupt, wir waren so gut wie Dritter, mussten gegen den Tabellenletzten Schweiz spielen und haben das Ding dann noch verloren. Und also da war die bitterste Niederlage in meiner ganzen Laufbahn. Und wir spielten immer oben mit. Und wenn es irgendwo Spitzenturniere gab von südeuropäischen Vereinen. Oder damals war es so, dass wir wirklich den Koffer gepackt hatten. Wir sind eingeladen worden zu, damals hieß das Oliveras-Pokal. Mhm. Da war Spanien, Portugal, Italien, Deutschland. Sind auch mal Zweiter geworden, haben Portugal geschlagen. Dann sind wir eingeladen worden nach Kanada, 4 Jahre lang hintereinander, wo die kanadische Verband denn das Rollhockeyspiel populär machen wollte, aber nur durch Spitzennationen, und da waren wir immer dabei. Mhm. Ja, und wenn ich überlege, 1978 Argentinien vor 15.000 Zuschauern zu spielen, die ganze Vorbereitung ging so weit, dass wir in Duisburg-Walsum ein Trainingslager aufgezogen hatten. Ich weiß nicht, wie viele Wochen wir da trainiert haben. Dann sind wir drei Wochen vor Turnierbeginn sind wir nach Chile geflogen, haben Trainingslager gemacht, 14 Tage. Waren 14 Tage in Argentinien, haben die Weltmeisterschaft gespielt und sind dann 14 Tage nach Rio rüber geflogen und haben noch Urlaub gemacht. Das muss man sich mal vorstellen. Aber
etwa so viel Urlaub muss man ja erstmal haben.
Erstmal das. Aber so waren die Jungs. Sie haben auf ihren Privaturlaub verzichtet. Und wenn ich heute, wenn mich einer früher als Trainer gefragt hat, wie war das denn früher? Ja, und warum habt ihr nicht und warum ist dies? Ich sage, interessiert mich gar nicht. Ich sage, früher der Alfredo, der rannte rum wie der Rasenreporter mit seinen ganzen Kameras. Damals war er nicht so Taschenformat. Und ich habe immer wieder gesagt, Alfredo, mach du mal, irgendwann komme ich mal auf dich zu und hol mir mal die Aufnahmen. Ja, und das war dann auch so. Nein, es war also die 70er Zeit. Man muss mal bedenken, ich, wo ich später mal in Krumme gespielt habe, wir waren unter die letzten 4 im Europapokal. In Herten waren wir unter den letzten 4 im Europapokal und waren quasi im Endspiel, bis dann aufgefallen ist, dass der Haro beim Meldebogen in Italien, haben wir 2-1 gewonnen gegen Folonica, und da schoss der Peter Mikulinski damals das entscheidende Tor, und Haro hatte diesen Spieler nicht gemeldet gehabt. Und die Italiener haben dann Protest eingelegt und dann sind wir nicht ins Endspiel reingekommen. Also das kann man heute nur vertrauen.
Aber Zuschauerzahlen waren ja auch eine andere Nummer, ne?
Auf jeden Fall, wenn ich überlege. Also wir hatten in der Bundesliga, ich gehe mal jetzt von aus, von der Feigehalle, die war also mit 400-500, war eine kleine Halle, war jedes Spiel war ausverkauft. Oder wenn ich dann denke an die Zeit in Kronberg, wo die Seiten noch offen waren, ja, wenn wir um die Meisterschaft gespielt haben oder wenn Europapokalspiele waren, also die Fans, die waren Wahnsinn. Wir sind nach meiner Zeit, wo ich dann von Hochlamark nach Herten, da war ja wie Landesverrat damals.
ja genau, wann war das denn?
Bin ich gerade mal selber überlegen. Ich glaube, da war 76, 77 muss das gewesen sein. Und Herten war damals mit Walsum die Mannschaft. So, und dann hieß es damals von meinen Kollegen aus Hochlamark, das schaffst du nicht, die nehmen dich nicht, du sitzt dann noch auf der Bank. Und ich habe einfach gesagt, ich wollte einfach mehr. Ich wollte nicht nur im Abstieg spielen, ich wollte mal Deutscher Meister werden, ich wollte mal weiter in die Nationalmannschaft kommen. Und dann bin ich nach Herten. Da haben wir das erste Jahr haben wir dann noch die Meisterschaft verpasst, sind Vizemeister geworden. Ja, und dann waren wir 79, waren wir Deutscher Meister. Und dann waren die Europapokalspiele mit Herten, die waren einfach eine Wucht. Ja, wir waren eine Wucht. Also wenn ich überlege, wenn wir alles zu Gast hatten, wenn wir alles geschlagen haben.
Wurden die denn da, habt ihr in der Halle gespielt, in der man immer noch später auch gespielt hat?
Richtig, in der Feigehalle mit dem Parkettboden. Ja, man muss immer bedenken, die hatten damals unten noch alles voll gehabt, die haben oben alles voll gehabt. Ich habe noch Aufnahmen davon, wo also da stand ein Autokorso vor der Halle und keiner kam mehr in die Halle rein. Ne? Da kann man nur von träumen. Und wenn ich dann sage, von da aus ging es dann nach einer gewissen Zeit, wo die Mannschaft dann aus Altersgründen, die waren ja alle 10 Jahre älter als ich, Die hörten dann schlagartig alle
Also hat
auf.
der Haro auch noch gespielt, ne,
Hat
zu
der
der Zeit?
auch, ja, hat der auch. Und dann war Haro und Dirk, Rüdiger Kwienau und Dirk Kwienau, die beiden Brüder, der eine war auch dort, auch sehr, sehr gut. Und Haro hat dann so langsam den Platz übergeben und das war auch reibungslos, aber irgendwann war dann auf einmal eine Zeit, wo alle schlagartig aufgehört haben. Und dann habe ich mir das noch ein Jahr quasi mit einer Jugendmannschaft angetan. Ja, und dann kam der RSC Kronberg und da wurde eine ganz neue Ära gegründet.
Ja, mit dem Verein bist du ja dann relativ lange noch dann verbunden gewesen, aber erstmal hast du in den 80ern da gespielt.
Erstmal habe ich da in den 80er Jahren gespielt. Da muss man Folgendes vorher sagen, dass Kronberg im Vorfeld mit Gerd Gillesen, Manfred Kipp, Tremmelbrüder, wie sie alle hießen, schon Namen hatten in der Bundesliga. Und wo ich gewechselt bin, da waren sie zu der Zeit deutscher Vizemeister. So. Und ich weiß, werde da nie vergessen.
Hatten aber noch gar keinen Titel errungen, ne?
Das weiß ich jetzt gar nicht
Meine
mehr. Ich
ich.
meine nicht, da bin ich also jetzt im Moment überfragt. Und auf jeden Fall hatten sie eine super Mannschaft. Und dann kam da auch der Umbruch. Und dann hatte der damalige Torhüter, der Klaus Rupsch, hatte mich da mal gefragt,
Der ja auch aus Herten oder dem Mal,
der kam aus Mal und sagte mal, Dieti, wie sieht es eigentlich aus? Willst du nicht wieder um den Titel spielen? Ja, und dann habe ich, da ich damals schon mit Peter Struben
Also
gesprochen
alt
habe,
war sie ja noch nicht,
nein,
ne?
nein, 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 ich war noch immer voll im Saft. Ich war schon gesagt, 25 oder 26, weiß ich nicht mehr so genau. Nur zu dem Zeitpunkt wurde in Krombeck eine ganz neue Mannschaft aufgebaut, aber eine komplett neue Mannschaft. Es fing damals an mit dem Klaus Rupsch im Tor, Hans Tremmel war noch da. Torwart, zweiter Torwart, dann wurde der Hansi Schwieren, war noch sehr, sehr jung. Andreas Henkels wurde Wolfgang Jetzt kam als Spielertrainer. Stefan Kühn, den meines Erachtens viele unterschätzt haben. Er war ein Goalgetter ersten Ranges, aber er hatte nie die Lobby in der Nationalmannschaft gehabt. Warum? Weiß ich bis heute noch nicht. Ja, und dann wurde die Mannschaft noch aufgebaut und ich weiß noch genau wie heute, wo Wolfgang in der Kabine war und sagte, wir werden es schwer haben, aber wir werden es schaffen. Und haben mich gefragt, was? Wir wollen Meister werden. Das ist gut. Wir haben eine Zeit gebraucht. Und es fing ganz schwierig an. Wir hatten die ersten zwei Spiele, weiß ich nur genau, RSC Darmstadt, haben wir sofort eine Packung von 5-1 gekriegt. Die spielten natürlich dann noch auf Außenbahn. Und zweite Spiel hatten wir, glaube ich, gegen Mönchengladbach, haben wir auch verloren. Und standen dann fast am Tabellenletzter. Ne? Und dann saß er in die Kabine und dann sagte der Hansi Schwieren, da war unsere letzte Niederlage. Wir gewinnen jetzt alles. Und wir haben alles gewonnen. Und sind dann in Herten, letztes Spiel war in Herten, werde ich nie vergessen. Damals war Oberramstadt stark. Die mussten aber in Kronberg, die mussten noch in Mönchengladbach, glaube ich, antreten. Wir mussten irgendwie nur unseren Torevorsprung halten, weil wir waren punktegleich. Und ja, dann haben wir da gezaubert, haben das Ding haushoch gewonnen und waren damit deutscher Meister. Und was dann abging, komisch. Also, wir sind mit zwei, drei großen Bussen, Privatautos. Und wo wir dann in Kronberg reinkamen, waren an der Seitenstraße wie beim Rosenmontagszug. Waren lauter Leute. Die Halle war brechend voll mit einer Blasmusik da und. Also Wahnsinn. Es war absoluter Wahnsinn und der wurde auch richtig gefeiert. Und ja, so ging es dann in Kronberg und dann.
Ich meine, das wäre tatsächlich der erste Titel, den ihr geholt habt. damals. Deshalb war der auch so wichtig.
Ich
Da war
kann's,
ja
ich bin,
84, ne?
ja,
Ah,
ich kann es wirklich nicht mehr sagen, wann der Titel, ob der erste Titel war, weil ich habe ihn grundsätzlich hab ich immer
ja. War nicht 82 und 84, irgendwie sowas.
ja, auf jeden Fall war die Party mehr. Und
Aber das war deine erste Saison, Herr Kronberg.
das war die erste Saison. Und da muss ich allerdings auch sagen, das war der erste Titel. Und danach waren nur Vizemeisterschaften. Und es sollte dann eine lange Zeit nicht mehr klappen.
Ja,
Ja.
aber du warst dann beim nächsten Mal wieder beteiligt. Aber bevor wir
Ja.
dahin kommen, du hast dann gespielt bis, du hast ja in Kronberg aufgehört zu spielen, richtig?
Richtig. Ich habe insgesamt noch.
Aber wir haben ja noch gegeneinander gespielt,
Ja,
also.
also ich habe mein letztes Spiel war 88. Aber auch noch so eine Anekdote. Ich hatte 2 Jahre vorher meinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft. Ich habe gesagt, ich habe jetzt meine 260 Länderspiele voll. Ich spiele nicht mehr. Und damals war dann wieder Wolfgang Jeks der Bundestrainer. Hatte aber die Aufgabe gehabt, eine junge Mannschaft bei der Weltmeisterschaft zu führen. Und alles durfte passieren, nur wir durften nicht absteigen. Ich
So
spielte
ändert sich das, ne? Also
so,
70er Jahre.
genau. Ne? Ja, das war der totale Umbruch. Man dachte damals mit Gerd Reitz, Robert Götz von Oberramstadt, die wirklich Potenzial hatten, das wären die Nachfolger von Wolfgang Jess und Manfred Kipp. Aber irgendwie hat es nicht so hingehauen, wie es hingehauen sollte. Und diese Mannschaft musste erstmal aufgebaut werden. Ich hatte dann in Kronberg noch immer tolle Jahre gehabt, aber es reichte nicht mehr zum Titel. Wir wurden Vizemeister, wir holten den Pokal, aber wir strammten immer haarscharf vorbei, aus welchen Gründen auch immer. Und ich hatte, wie gesagt, 2 Jahre nicht mehr gespielt, hatte aber doch eine sehr gute Zeit gehabt in Kronberg und sehr gut gespielt. Und irgendwann ging der Telefon. Für mich war klar, 88 höre ich auf. Und dann ging der Telefon und war Wolfgang Jeks am Telefon. Wir hatten auch einen anderen Trainer gehabt, der Hans Tremmel hatte das damals gemacht. Ja, und dann hieß es auf einmal am Telefon, ob ich Zeit hätte. Ich sage, wofür? Er sagte, wir können ja mal in Urlaub zusammenfahren. Ne? Ich sage, ja, okay, alles klar. Meine damalige Freundin, ich sage, du, ich muss da mit ihr reden, dann komme ich mit. Ja, und der letzte Satz war dann so, ja, pass mal auf, weil da musst du deine Hockeysachen mitnehmen. Ich sage, willst du mich jetzt veräppeln? Nee, sagt er, ich will dich wieder zurückholen. Wir müssen nach Latronia, wir dürfen nicht absteigen und ich brauche dich. Dann habe ich gesagt, pass auf, tu mir einen Gefallen, lass mir eine Woche Zeit. Ich sage, ich weiß nicht, ob ich da nochmal reinkomme. Ja, und dann haben wir nach einer Woche telefoniert und sind zu dem Entschluss gekommen. Damals war ein Turnier in Basel. Das war so eine Art Vorbereitungsturnier für die Nationalmannschaft. Und ich sage, wenn ich da packe und du willst und die Mannschaft will, dann ziehe ich mit. Ja, und dann sind wir Erste geworden, haben Spanien 2-0 geschlagen. Das Thema in der Kabine hieß nur, die ganze Mannschaft, Ralf, da war damals viel München-Gladbach auch dabei, Ralf Giesen. Und der sprach mich dann an und sagte, du kommst gar nicht mehr drum herum, du musst mitfahren. Und dann bin ich nach La Coruña mitgefahren und habe damals das entscheidende Tor dann noch gemacht, dass wir nicht abgestiegen sind. Und
Ich muss sagen, so ein Go-Getter warst du nicht unbedingt,
ja,
ne?
Nationalmannschaft, für einen Verteidiger muss ich sagen, habe ich schon doch sehr viel Tor gemacht, obwohl in der Bundesliga ständig. Aber wir hatten unsere Stürmer. Und die Stürmer wussten, wenn sie mal einen Fehler hatten, da war eine Verteidigung, nicht nur ich, sondern Herbert Klein, der ein absoluter Hammerspieler war, der auch als einziger deutscher Spieler mal Profi war. Damals war Saniska Brüssel, die haben alles aufgekauft, die waren noch im Endspiel im Europapokal und der kam von Brüssel. Ich habe dann mit ihm in Herten noch einige Zeit gespielt und in der Nationalmannschaft und wir haben alles
Also
weggeräumt.
das kann ich bestätigen.
Nein,
Wegräumen
nein, ich sag mal, bei mir war es dann immer so, wir haben. Also auch durch die Größe, Reichweite. Es gab noch einen Spieler, der genauso groß war wie ich damals. Da war der Peter Renner aus Mahl. Und wir hatten natürlich dann immer gegen kleine Leute immer unsere Probleme gehabt, wenn die nur an uns angelaufen sind und umgefallen sind, dann hieß es immer, ah, böse Fauze. Aber das sind so Anekdoten. Wir haben immer noch nachher miteinander gesprochen.
Aber La Coruña hat, das war sozusagen fast ja dann schon ein Abschluss.
Das
Also
war komplett mein
was
Abschluss.
habt ihr da für einen Platz gemacht dann am Ende?
Wir sind
Also nicht
wir
abgestiegen.
sind nicht abgestiegen. Wir haben sogar von, ich glaube, damals waren noch 16 Nationen, wo fast jeder gegen ihn spielen muss, haben, glaube ich, so den Platz 11 oder 12, wo keiner mit gerechnet hatte, haben wir noch erreicht. Ja, und wie die Dinge dann so waren, hieß es dann, ja, für mich war auch im Vereinsschluss, weil da sind natürlich auch Sachen gewesen, wo ich dann gesagt habe, jetzt, wenn du Samstag spielst und liegst den ganzen Sonntag auf der Couch, um deine Wunden zu lecken und kannst dich nicht mehr bewegen, da war der Zeitpunkt
Warst ja dann
natürlich.
Mitte 30, ne?
Ja,
Glaube ich mal.
war Mitte 30 richtig, da war
Du
Schluss.
hast ja nochmal dein eigenes Business dabei aufzubauen, ne? Und
Genau,
dann.
genau. Ne? Und ich hatte auch da damals wieder vom Harald Schrumpfberg einen Anruf bekommen, war eigentlich ein flüssiger Übergang, dann die Juniorennationalmannschaft zu trainieren.
Genau, das war ja schon relativ schnell, dass du das
Ja,
gemacht hast, ne?
ich hatte, ja, man
Ohne
muss,
vorher vereint.
nein, nein, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist Fehlinformation bei vielen gewesen. Das hat man gar nicht mitgekriegt. Zu meiner Zeit in Kronenberg habe ich die Juniorenmannschaft trainiert und die Jugendmannschaft trainiert und da haben wir. Ich meine, wir hatten auch einfach eine Ausnahmemannschaft gehabt, haben jeden Titel hintereinander gewonnen. Es war teilweise in Kronberg ein Jahr, ich weiß aber nicht mehr welches, wo alle, das war das eine Jahr, wo wir Deutscher Meister geworden sind, alle Nachwuchsmannschaften Deutscher Meister geworden sind. Ja, und da habe ich auch die Mannschaften schon trainiert. Ich war eher beim Training, habe mit den Jungs trainiert, habe denen alles gezeigt. Ja, und irgendwann, wie gesagt, kam es dann. So, dass gesagt worden ist, ob ich Interesse hätte, die Juniorenmannschaft zu
Das
trainieren.
muss ja dann 89 oder irgendwie sowas
Ja,
gewesen
ja, ja,
sein.
ja. Und war auch.
Aber war das so, dass dich das Trainersein schon damals interessiert hat? Also, dass
Ich
da.
habe immer gerne mit jungen Leuten gearbeitet und das hat mich wirklich interessiert. Vor allen Dingen hat es mich interessiert, weil ich war ja nun mal selber jahrelang Spieler und ich habe verschiedene Trainer gehabt und ich war auch nicht mit allen einverstanden, was die mir erzählt haben. Und da war so die Zeit, wo ich mir dann gesagt habe, jetzt zeig du mal, dass du besser kannst. Und es hat mir immer Spaß gemacht. Es hat mir aber nur deswegen auch Spaß gemacht, weil ich sehr, sehr viel Glück hatte in meinen Mannschaften. Weil die auch wollten. Ja, und das ist ja nun mal heutzutage nicht normal. Ja, und ja, das erste Jahr war ein Fiasko mit der Nationalmannschaft, weil ich weiß noch genau, genau, 10 Spieler aus 10 verschiedenen Vereinen,
Die du aber nominiert hast.
die ich nominiert habe. Und die anderen Spieler, die ich haben wollte, waren noch zu jung. Die mussten noch Jugendnationalmannschaft spielen. Und die konnte ich nicht kriegen. Und dann sind wir auch, ich glaube, vorletzter geworden. Und dann habe ich mich mit Maro zusammengesetzt und habe gesagt, ich baue was ganz Neues auf und ich werde auch jüngere Spieler mitnehmen. Ja, sagt er, da müssen wir aber aufpassen, weil zu der Zeit war der Alfredo Jugendnationaltrainer. Und der war dann gar nicht so erfreut, wie sich seine Jungs da weggeholt hat. Aber im Endeffekt, sage ich mal ganz ehrlich, der Erfolg gab uns recht. Ich habe damals auch viel von anderen Sportarten übernommen. Und wir sind dann darauf zugegangen, dass wir unser ganzes System ändern nach dem ersten Jahr. Und viele haben mich ausgelacht und ich habe vom Basketball die Manndeckung übernommen. Und wir haben als erste Mannschaft oder ich als erster Trainer überhaupt bei der Europameisterschaft im Wuppertal im Halbfinale erstmal Manndeckung spielen lassen. Und wir haben viele Testspiele im Vorfeld gemacht und die gingen fürchterlich in die Hose.
Man muss erklären, dass man bis dahin ja eher im
Viererblock
gespielt hat.
Viererblock oder Raute. Ne? Das war ja so gang und gäbe. Und ich hatte damals jemand gehabt aus Iserlohn, der auch selber Rollhockey gespielt hat. Und der sagte, ich habe einen Basketball und die Spielweise ist irgendwie ähnlich. Nur in der Defensive bewegen die sich mehr. Und dann habe ich mir mal ein Basketballspiel angeguckt, nicht nur 1, 2, 3, 4. Und dann habe ich immer so gedacht, mein Gott, das können wir doch übertragen. Und dann hatten wir die Vorbereitung auf die Europameisterschaft hier in Wuppertal. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, hat der Verband also alle Wünsche, die ich hatte, mit der Vorbereitung auch erfüllt. Und dann bin ich hingegangen und habe diese Mannschaft mit zwei Systemen spielen lassen. Und ich weiß noch, die Testspiele, da bin ich in der Presse zerrissen worden, wie man das kann. Wir haben gegen Herten, die waren damals dann schon zweitklassig, glaube ich, haben wir verloren. Ja. Und wir waren dann so weit, dass wir gesagt haben, wir gehen volles Risiko. Und dann haben wir in der Vorrunde haben wir noch alte System gespielt, Viererblock verschoben mit Raute. Und ich werde nie die Gesichter vergessen von meiner Mannschaft, wie wir in Remscheid im Hotel saßen bei der Mannschaftsbesprechung. Wir mussten gegen Portugal im Halbfinale antreten. Und dann habe ich gesagt, Jungs, wir haben das Wochenende trainiert. Jetzt ist es immer Zeit, dass wir mal ausprobieren. Und da war Totenstille. Ja, und dann haben wir zum ersten Mal als eine europäische Mannschaft, und da hat kein Spanien, kein Portugal, kein Italien, kein Argentinien, eine deutsche Mannschaft eine Mannschaft gespielt. Und bis vor, kurz vor Schluss stand es 0-0. Und wir haben dann durch einen Weitschuss, der abgefälscht worden ist, 1-0 verloren. Spielten das gleiche System gegen Italien und haben das Spiel 2-1 gewonnen. Und von da ab ging es dann nur noch Manndeckung. Es wurde viel kopiert, es wurde viel verbessert.
Wann sind ja schon in den 90ern jetzt, ne?
Also. Ja, das war ja Mitte der 90er, dass das gewesen war. Ja, ja, ich kann es doch immer so genau sagen. Weil ich wurde ja auch dann, war ja parallel dann zwischenzeitlich schon Trainer von RSC Kronberg.
Also wir müssen mal kurz sagen, wer da zum Beispiel in der Junior-Nationalmannschaft
gespielt hat. Das war eine Ausnahmemannschaft, die bis heute seinesgleichen sucht, die ja auch mehrere deutsche Meistertitel holte. Da war im Tor war Marc Bernbeck, der also eine überragende Leistung da in bei der Europameisterschaft gebracht hatte. Dann war Thomas Haas, unser Bär, ja, die waren ja auch beide im Verein und die verstanden sich Bombe. Dann war Sven Laffin, Kronberg, Markus Schwieren, Kronberg, Martin Schmal, Kronberg, Jan Felte, Kronberg, ja, dann war Thomas Haas, sein Bruder, noch mit im Kader und da, ich glaube, das war es, so wie ich das so...
Relativ viel Kronberg, ne?
Viel Kronberg. Man muss aber auch dabei sagen, dass Kronberg für ihre jahrelange Jugendarbeit belohnt worden sind.
Aber sind das Spieler gewesen, die du auch in Kronberg schon als Jugendspieler und so betreut hast?
Ja, ja, ja. Und wo ich nach Kronberg kam damals, es war ja auch so, dass nach meinem Weggang aus Kronberg 12 Jahre versucht worden ist, einen Titel zu holen. Mit verschiedenen Spielern, Klassenspielern. Ja, du warst ja auch schon vorher da.
War schon vorher da, aber davor
war ja Luchtenburgs,
das holländische System.
Genau, Freddy Geisels und wie sie alle hießen. Wir hatten immer eine Top-Mannschaft gehabt, aber es hatte nie sein sollen. Ne? Und ich weiß noch, wo ich mit dem Peter Patrick Kühn, ja, das Beispiel, Pelli hatte nur, ja, er war ein technisch begabter Spieler, aber ich sag mal einfach...
Nicht so der Arbeiter.
Nicht so der Arbeiter, richtig.
Ne? Aber sag mal, als du Trainer geworden bist und dann ja relativ schnell die Junioren-Nationalmannschaft übernommen hast, Du hast gesagt, du hast deine Anleihen geholt aus dem Basketball, aber du hast ja jetzt auch unter Trainern trainiert, die nicht schlecht waren, so für deutsche Verhältnisse. Hast du von denen noch was angenommen? Also ist da was bei dir hängen geblieben, wie die trainiert haben, was die trainieren wollten und wo kamen deine neuen Ideen, außer jetzt beim Basketball her? Also
Auf jeden Fall, ja. Ich hatte mein erster Trainer, Bundestrainer Heinz Ober, der zwar auf der Trainerfläche jetzt nicht so dominant war, weil er immer eine Top-Mannschaft hatte, aber der war menschlich dermaßen ja, super, wo wir gesagt haben, wir wussten genau, was wir machen konnten. Wir wussten genau, was wir nicht machen durften. Und für damals, für die Verhältnisse, war die Chemie zwischen Mannschaft und Trainer war eine Ausnahme. Ja, ich habe damals noch gesagt, ich habe immer das Gefühl, ich kam als jüngster Spieler dahin. Heinz war ein Trainer, der, das habe ich von ihm übernommen, immer so eine Art Mannschaftsrat hatte. Die führenden Spieler hat er zusammengenommen und hat gesagt: So, Jungs, wir spielen morgen gegen Argentinien, wie laufen wir auf? Er war also kein Diktator, der hatte immer seine Vorstellung gehabt. Die Entscheidung, jeder konnte seine Meinung kundtun, also von dem Rat, aber die Entscheidung hat er getroffen. Das habe ich, glaube ich, von ihm gelernt und auch mit übernommen. Ich habe mir immer alles angehört und musste eine Entscheidung treffen. Haro Strubberg war immer einer, der die Mannschaft immer gut einstellen konnte. Und der wusste, sagte knallhart immer, wie es aussieht, warum du nicht spielst, weshalb du nicht spielst. Und er war auch menschlich auch top.
Unter Haro habt ihr, glaube ich, die Europameisterschaft in Essen gespielt, kann das sein?
Das stimmt. Das war das jetzt nicht
Sportlich nicht so
Sport, nein,
ein
nein, sportlich war auch so, nur das Problem war, Essen war keine Rollhockey-Stadt. Ich verstehe es bis heute noch nicht. Als wir dann angekommen sind, wir haben nicht einmal in der Halle trainieren dürfen. Und als wir dann die Europameisterschaft, als sie dann stattgefunden hat, wir hatten genauso viel Trainingszeiten wie die Gastmannschaften. Und der Obergau war noch gewesen, dass vorher eine deutsche Meisterschaft im Tanzen drin war und der Boden richtig schön poliert war. Ja, also etwa wie auf Schmierseife. Also beim besten Willen 81 war nicht meine Meisterschaft, weil da kam kaum einer klar mit dieser Fläche. Wir haben zwar noch einen Mittelplatz, glaube ich, belegt, aber etwa von der ganzen Atmosphäre keine Zuschauer.
Als Kruger Halle ist ja wirklich eine riesige
Eine
Halle,
riesige Halle.
ne?
Wir mussten uns noch hintere Tribüne umziehen, da
Also,
vorne wurde vorgezogen. Ja, aber gut, war nicht einer der schönsten.
Und dann hast du unter dem Jex trainiert.
Richtig.
Und
Als Vereinstrainer und Nationaltrainer und Wolfgang war eigentlich der, der am meisten Taktik drauf hatte. Wolfgang sagte genau, was zu tun ist. Wolfgang war derjenige, der bei jeder Trainingseinheit abgepfiffen hat und gesagt hat: So muss das gemacht werden, so muss das gemacht werden, so muss das
er hat
gemacht
sich er hat selber sich neue Sachen noch ausgedacht
werden. Der
und
hat sich selber neue Sachen rausgehabt. Für ihn war es doppelt schwer, weil das erste Jahr, wo wir sofort Meister geworden sind, war er noch Spielertrainer. Das muss man sich mal vorstellen. Ich habe es einmal ein halbes Jahr bei in Herten gemacht, also habe ich gesagt, nie wieder. Ja. Und der hat das hingekriegt. Der hat es hingekriegt. Und er war so ein gewitzter Spieler. Also, wie der manchmal Tore gemacht hat, da frage ich mich heute noch, wie er das gemacht hat. Und dann kam er immer zurückgelaufen und er hat ein schelmisches Lächeln drauf gehabt, wo ich gesagt habe: Ja, dann hat den wieder hingekriegt. Aber er war so. Und Wolfgang war auch einer derjenigen, der pushen konnte. Der wirklich pushen konnte. Für manche kam er arrogant über von außen. Er war er aber nicht. Nie im Leben. Und ich kann nur eins sagen: Ist egal, wo er war. Es gab dann immer so, er wollte immer genau das, was ich früher gemacht habe, weiter, besser werden. Nicht nur er, auch die Mannschaft. Und da haben manche vom Vorstand oder sonst wo nicht mitgezogen und dann haben sich die Wege getrennt.
Und das heißt, das waren so ungefähr so deine Trainer, unter denen du erfolgreich trainiert hast, von denen du trainiert worden bist, wo du Sachen mitgenommen hast für dein eigenes Trainersein. Und jetzt ist ja, wenn du sagst, du bist so 89 irgendwie schon Junioren-Nationaltrainer gewesen, dann ist, ich meine mich zu erinnern, dass das 94 gewesen war, so mit der, ihr seid ja dann Dritter geworden auf der Europameisterschaft.
Ja, ja, ja.
Und das war ja auch ungefähr der Zeitraum. Das war jetzt war genau das Jahr, in dem du dann auch Kronberg übernommen hast. Das ist, du bist halt Nationaltrainer Junioren gewesen und hast dann, das war ja das erste, der erste Vereinstrainer, den du da gemacht hast, war Kronberg. Und du bist ja engagiert worden schon, wie du selber sagst, damals mit dem Ziel, jetzt lass uns endlich mal wieder so einen Titel holen. Wir haben jetzt im Prinzip ja eine Kronberger Mannschaft, alle Jungs, die du damals auch schon im Nachwuchs trainiert hattest, und dazu waren dann so ein paar Vögel wie ich noch dabei, und ich glaube, ich war anfangs der Einzige von außerhalb und dann kam hinterher noch der Markus Franken dazu. Aber da warst du ja schon relativ, hast ja schon ein paar Jahre Trainer hinter dir gehabt und dann hast du das Ziel, Titel als Trainer zu holen, gehabt.
Das habe ich gehabt, ja. Das war auch, also ich glaube, ich hätte nie einen Verein trainieren können, der nicht gesagt hätte, wir haben dies und dies Ziel. Ja, und ich weiß noch genau, Peter Strugen, unser erstes Gespräch, und er fragte mich, ob ich mir vorstellen könnte, in RSC Kronberg zu trainieren. Und da habe ich gesagt, ich kann mir alles vorstellen. Aber, und da guckt er mich so an, das war's aber. Ich hatte ja jetzt schon mit der Junioren-Nationalmannschaft vorher die Kronberger Jungs gehabt. Ich sage, ihr habt so viel Potenzial. Ich sage, da werden einige Köpfe rollen, weil so geht es nicht weiter. Ihr versucht das und wir müssen den Kader punktuell mit erfahrenen Spielern aufbauen. Und dann war halt eben das Gespräch und dann habe ich eine ganz klare Achse gehabt und dann habe ich zum Peter gesagt, Mike Neubauer bleibt. Ich sage, und da müssen wir einen Goalgetter da vorne kriegen, einen erfahrenen vorne.
Habe ich ja Glück gehabt damals.
Das war dann Markus Franken, das war mein Wunschkandidat. Ich sage, ansonsten haben wir den Patrick Kühn noch. Ich sage, ansonsten fülle ich die Mannschaft auf mit komplett mit den Juniorenspielern.
Andreas war auch noch dabei.
Genau. Ne? Und da weiß ich noch, was der Peter sagte. Er sagte, wenn der Schuss nach hinten losgeht, dann rasieren sie uns. Gut, erste Jahr hat es nicht geklappt. Da sind wir gegen Düsseldorf ausgeschieden. Aber dann, brauche ich dir nicht zu erzählen, haben wir Spiele, weil war damals die dominierende Mannschaft, die Halbprofis, das erste Mal da wohl gemacht haben mit Andreas Thiel, wie sie alle hießen, und hatten extra einen portugiesischen Trainer gehabt. Und ja, das war eine Ausnahmemannschaft, die über Jahre hinweg also dann auch die Bundesliga geprägt haben.
Ja, da haben sie aber immer gut geärgert.
Ja, ja, man muss sich vorstellen, das war ja auch so in Kronberg, das hast du ja live erlebt, als wir in Weil 5-3 gewonnen hatten, glaubte noch keiner, dass wir das im Rückspiel auch packen, weil die immer gesagt haben, das war ein Ausrutscher vom Weil, aber keiner hat gesagt, das war ein gutes Spiel von Kronberg, außer die Kronberger natürlich selber. Und wo sie dann zurückkamen, das Spiel habe ich bis heute noch im Kopf, ja, muss man ganz ehrlich sagen, da haben wir gespielt wie aus einem Guss. Wir haben uns auch nicht irgendwie durch Gegentore aus dem Rhythmus bringen lassen. Und im Endeffekt haben wir auch verdient die Meisterschaft gewonnen.
Das Einzige, was wir leider nie geschafft haben, war beides zusammenzuholen. Wir haben immer jedes Jahr einen, aber nie beides zusammen. Wir haben mit dem Pokal angefangen, dann den Meister, Pokal, Meister.
Richtig.
Aber was ich so interessant finde, weil du es mit den Trainern eben erzählt hast, dass halt der Heinz Ober so mehr die menschliche Seite gemacht hat, ne? Und das ist, finde ich, etwas, was dich sehr ausgezeichnet hat, dass du halt beides abgegolten hast, ne? Du hast auf der einen Seite warst du ein sehr guter Motivator und hast tatsächlich das, was du beschrieben hast, das war ja bei uns tatsächlich so. Wir beide hatten eine gute Achse, wir haben viele Dinge vorher besprochen und das dann weitergegeben an das Team. Und du hast dir, das war die eine Seite, und dann die andere Seite halt, du bist ja quasi zu jedem Training gekommen mit einer neuen Idee. Ja, Hast du dir wahrscheinlich auf der Fahrt überlegt, oder?
nicht während der Fahrt, aber vorher, weil wir hatten ja, Mike, du weißt das noch, kannst du dich an das Halbfinale erinnern vor der deutschen Meisterschaft? Da haben wir fürchterlich an gegen Düsseldorf zu Hause verloren
So
für
was verdränge ich
Tats.
ganz gerne.
Ja. Die Mannschaft war am Boden. Ja, und da musste ich eine Entscheidung treffen. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Wir haben vor der Meisterschaft haben wir gegen Düsseldorf zu Hause 5-1 verloren. Dann waren natürlich einige Reporter da. Die Mannschaft ging in die Kabine rein. Ich kam in die Kabine und da war Totenstille. Und dann habe
Kann ich
ich,
nachvollziehen,
ne,
ja.
so, und dann habe ich damals, weiß ich alles noch, okay, ich sage, Jungs, ihr geht jetzt alle schön nach Hause, ihr geht zu euren Freundinnen, macht euch einen schönen Abend, vergesst das Spiel, wir gewinnen in Düsseldorf und holen das dritte Spiel nachher und wir kommen ins Endspiel. Macht euch jetzt keinen Kopf darum, aber eins ist klar, ihr geht nicht mehr hier raus, ihr geht nicht zum Bierstand und diskutiert mit den Fans. Warum, weshalb das passiert ist, wir können es nicht mehr rückgängig machen. Ich saß natürlich noch wie ein Häufchen Elend damals mit dem Marco Bernardowicz und Katrin und wie sie alle hießen in der Kabine. Ihr wart weg und dann kam jemand rein und sagte zu mir: Du musst rauskommen, Paddy ist oben bei den Fans. Ich sag, wie? Der unterhält sich mit den Fans und wer Paddy damals kannte, das wurde eine lange Unterhaltung. So. Jetzt muss ich eine Entscheidung treffen. Und wir sind dann nächstes Mal zum Training erschienen. Paddy kam rein. Ich weiß nicht, ob du das noch weißt. Paddy wollte seine Tasche auspacken. Und da habe ich dann Paddy gesagt: Ich sage, Paddy, für dich ist hier jetzt Endstation. Ich habe eine klare Anweisung gegeben. Ich sage, die hast du nicht eingehalten. Und das kann ich den Jungs gegenüber nicht verantworten. Da war Totenstille in der Kabine und da sagte Pelli nur, wie, ja, ich sag, du trainierst heute nicht mehr mit, du bist raus. Dann seid ihr auf eine Fläche gegangen, er hat keiner was gesagt, ihr habt Vollgas gegeben, wir sind nach Düsseldorf gefahren, haben das Ding 2-1 gewonnen. Wir sind nach,
An den Sieg kann ich mich noch erinnern, siehst du?
und dann das Penaltyschießen und wir waren im Finale. Aber, vielleicht kannst du dich auch daran erinnern, wo die Siegerehrung zur deutschen Meisterschaft war, habe ich den Paddy ausrufen lassen, er soll auf die Fläche kommen, er soll seine Medaille in Empfang nehmen, euer Tränen in den Augen gehabt und sagt, da weißt du was, ich kann mir heute noch dafür im Hintern beißen und wenn wir uns heute noch sehen, kann man noch miteinander sich unterhalten.
Ja.
Das sind so Anekdoten, wo man dann als Trainer auch Magenschmerzen hat, wo man sagt, man will das gar nicht, aber man muss es.
Ja, das hat dich ja auch ausgezeichnet, finde
Ja.
ich, da auch so dieses Gefühl dafür zu haben. Also wann was wann genau angesagt ist. Und deshalb habe ich am Anfang auch gesagt, dass ich auf jeden Fall eine ganze Menge habe ich dir zu verdanken, weil das sind alle Siege und alle Meisterschaften, die ich errungen habe, habe ich mit dir als Trainer errungen. Und danach bist du dann, nachdem wir relativ erfolgreich waren in Kronenberg, hast du ja dann auch noch die Nationalmannschaft übernommen. Na,
Richtig.
das
Das war allerdings nicht so erfolgreich. Da muss ich auch sagen, das war das erste Mal, wo ich als Trainer gesagt habe, das macht keinen Sinn. Weil es war ja jetzt so, die Nationalmannschaft zu dem Zeitpunkt stand bei den Vereinen überhaupt nicht hoch im Kurs.
Ja, wir standen ja auch insgesamt irgendwo um nicht ganz unter ferner liefen,
Genau.
aber
Nein, nein, wir standen ziemlich unten, da muss man ganz klar so sagen. Und ich weiß noch eine Anekdote, da ist, glaube ich, Walsum noch mal deutscher Meister geworden und wir hatten Trainingslager angesetzt und wir sind nach Rios ohne Training nach Rios gefahren. Ohne ein einziges Training. Es war eine Katastrophe. Das ganze Schauspiel ging dann noch bis
bei
Argentinien.
dieser Meisterschaft sind ja auch wir beiden Sturköpfe etwas aneinander
Ja, gut, aber
geraten.
Mike, das ist ja auch so eine Sache, wo ich dann einfach sage,
War
keiner war zufrieden.
eine
Ja,
Horrormeisterschaft,
war eine
ja, total.
Horrormeisterschaft und hat der Harro Lange mit mir geredet. Wenn ich dann überlege, dann habe ich gesagt, okay, ich mache es weiter. Dann sind wir zur Europameisterschaft noch irgendwo gewesen. Ja, und dann in Argentinien, bin ich ganz ehrlich, da hatten wir die Vorbereitung, aber wir haben es nicht rüberbringen können. Und dann bin ich auch nach dem Spiel, war auch Markus Franken sein letztes Länderspiel, habe ich dann gesagt, dass für mich die Nationalmannschaft erledigt ist. Weil wenn ich von dieser Sache nicht überzeugt war, dann habe ich gesagt, dann bringt es nichts. Und ich habe dann auch immer Cut gemacht und dann war es auch so.
Also warum meinst du, was hat mit der Nationalmannschaft nicht so ganz funktioniert hat? Also war ja, ich meine, ich habe die erste Euro mit dir mitgemacht, das war in Portugal, das war noch irgendwie okay, ja, was wir da gemacht haben. Hattest du nicht deine Spieler, die du gerne gehabt hättest?
Doch, aber vielleicht lag es an einer ganz anderen Sache, dass man das unterschätzt hatte. Ich hatte zum Beispiel Spieler wie Felte. Ja, nun mal Mucki, für mich einer absoluter Ausnahmespieler. Nicht nur vom Technischen her. Ich habe gesagt, ich kenne kaum einen Spieler, der Techniker und Kämpfer ist. Und er war so.
Ja, ja.
Ja, so. Und vielleicht, nur mal um einen Namen zu nennen, oder Marc Bermek, oder vielleicht habe ich sie zu lange trainiert. Man muss dann auch eingestehen, dass man, ich habe die ja von Jugend an gehabt. Dann im Seniorenbereich in Kronberg, in der Junioren-Nationalmannschaft. Dass man dann irgendwo sagt, du bringst das nicht mehr rüber. Oder kommt bei den Jungs nicht an. Und ich bin immer einer derjenigen gewesen, vor allen Dingen als Trainer. Ich habe nie eine Mannschaft in der Öffentlichkeit kritisiert. Ich habe nie einen Spieler in der Öffentlichkeit kritisiert. Ich habe die Schuld dann immer als erstes bei mir gesucht. Und ich habe ganz klar zu mir gesagt, ich habe es nicht geschafft. Da muss man auch mal eingestehen, wie im Sport selber, wo man sagt, man verliert und gewinnt Spiele und passt nicht. Und das war auch, und deswegen habe ich dann auch gesagt, das Thema ist durch. Man muss ja auch mal bedenken, das vergessen ja viele, du hast es selbst miterlebt. Ich war ja nicht nur Trainer, ich habe ja alles organisiert. Von den Anziehsachen.
Ja, ja,
gut. Bis
also, ich war ja auch mal Nationaltrainer, bin ja ein paar Jahre später. Das muss man ja, wenn man deutscher Nationaltrainer ist, muss man das einfach alles machen.
Ja, und
muss Geld besorgen und Anzüge und alles Mögliche.
Also, da muss ich sagen,
das war in Kronberg schon anders, ne?
Ja, also genau. Ja, und da muss ich sagen, dann war dann der Zeitpunkt halt eben erreicht, wo ich dann gesagt habe: Cut.
Aber warst du insgesamt ein bisschen müde vom Hockey? So, oder?
Wenn ich müde gewesen wäre, dann wäre die erfolgreiche Zeit kurz danach nicht in die Sorge.
Ja, ja, genau. Das wäre jetzt die Überleitung.
Ja, ja. Nein. Vielleicht war ich in dem Moment müde, die Nationalmannschaft zu trainieren, aber ich habe 3 Jahre mit der Nationalmannschaft, glaube ich, gearbeitet und sah kein Vorwärtskommen. Und dann muss ich sagen, wenn ich als Trainer in 3 Jahren keinen Schritt nach vorne mache, dann muss ich den Hut nehmen. Und das
aber du hast ja in der Zeit keinen Verein trainiert?
Nein. Ne?
Es war eine Überschneidung. Genau. In die letzten beiden Jahre war er noch Kronberg und dann hattest du keinen Richtig. Verein, hast nur Nationalmannschaft gemacht. Und wie kam dann deine letzte Station zustande?
Ja, war ja nicht die letzte. Die letzte war ja nicht. Nein, das war ganz einfach so. Ich glaube 2001 war das dann gewesen, weiß ich noch wie heute, saß ich beim Frühstück und auf einmal ging der Telefon und da war Detlef Iwanowski am Telefon und da sagte er, weil es hatten schon 2 andere Vereine angerufen, die wollten sich dann mit mir in den nächsten Tagen mal zusammensetzen und der Detlef Iwanowski sagte Sonntagmorgen, sagte, ich habe gehört, du willst hier einen Vereinstrainer machen. Ja, und dann fragte er mich, ob ich nach Iserlohn kommen würde. Ich sage ja, aber
die jetzt damals nicht so richtig gut da standen.
Die waren überhaupt nicht gut da. Die waren froh, dass sie noch eine Mannschaft zusammengekriegt haben und spielten wirklich ganz unten mit in der Bundesliga. Und da sage ich, vorstellen, klar, aber ich sage, ich habe meine Vorstellung, wie ich den Verein führen will in mannschaftlicher Sicht und. Und dann sagte er zu mir vorne, sagt er, pass auf, hast du noch was vor? Ich sage, nein. Sagt er, ich bin in 1 Stunde bei dir zu Hause. Ungelogen. Nach 1 Stunde schaltet an der Tür, Detlef kam rein. Ich glaube, ich weiß nicht, wie viele Stunden wir gesessen haben. Und dann habe ich ihm meinen Plan gesagt, was ich vorhabe. Unter anderem hatte ich das Glück gehabt, in Argentinien einen Dolmetscher zu haben, denn seine Eltern, er war Polizist, sprach perfekt Deutsch. Und seine Großeltern kamen aus Mal.
Ja. Das sind übrigens Zufälle, die dir ja nicht so nur einmal
passieren. Nein. Und als wir Argentinien verlassen haben, hatte er den Wunsch geäußert, irgendwann nochmal nach Deutschland zu kommen, um einmal zu sehen, wo seine Großeltern gelebt und gearbeitet haben. Daraufhin habe ich dann gesagt, wenn ich ein Verein in der nächsten Zeit übernehme und du mir hier Spieler besorgen kannst, lade ich dich umsonst 4 Wochen nach Deutschland ein und wir machen eine Tour. Ja, und dann saß Detlef Iwanowski bei mir zu Hause und dann habe ich erstmal gesagt, dass ich deutscher Meister werden will. Guckte er mich an und war nur verschwitzt am Lachen. Ich sage, wenn du als Präsident mir die Sachen ermöglichst, dann werde ich meine Wenigkeit dazu tun, um das Sportliche und alles zu erreichen.
Er wird dich ja nicht einfach so gefragt haben, er wird ja schon auch eine Idee dahinter gehabt haben. Also jetzt nur um Mittelfeld mitzuspielen, wird er dich ja nicht gefragt haben.
Also er wollte nicht mehr unten spielen, das war damals seine Sache. Und als ich ihm dann den Plan vorgestellt hatte, argentinische Spieler rüberzuholen und er Wohnung am Anfang und das Studium, er musste ja ein Sprachstudium bezahlt werden. Und die mussten ja auch von irgendwas leben. Und dann sind wir zu dem Kompromiss gekommen. Wir hatten eine große Wohnung. Dass ich dann gesagt habe mit meiner Frau, dass wir die Spieler erstmal aufnehmen. Er das andere alle regelt. Und dass mein Plan so ist, dass wir die Jungs erstmal 3 Monate hochkommen lassen. Die sollen sich alles umgucken. Da mussten die ja wegen dem Visum wieder nach Hause. Und dann würden wir zuschlagen. Und dann hat Detlef Iwanowski zugestimmt. Dann haben wir uns noch einmal getroffen. Und dann habe ich nochmal nachgefragt. Man muss ja vorstellen, dass Detlef mit seiner Frau Elke im Grunde genommen damals alleine da stand.
Ja.
Und dann hat meine Biene, also meine Frau und ich, wir 4 hatten dann die Idee gehabt, die Ergie ganz nach oben zu bringen. Und das sah dann so aus, dass wir die ersten Spieler rübergeholt hatten. Und Carlos Nunes, der also eingeschlagen ist wie eine Bombe, und hatten dann 2 Stürmer gehabt. Das war aber dann noch nicht so, was wir so haben wollen. Und da kam ja auch Julio Fidela und da war dann natürlich eine Granate. Und wo dieses, was dann allerdings so ein bisschen lustig war, die Spieler sollten ja nur 4 Wochen bei uns wohnen und teilweise war das dann 2,5 bis 3 Jahre. Und es wurde dann auch so gearbeitet, dass dann auf einmal Sponsoren, die ich dann selber auch besorgt hatte, mit Detlef Iwanowski, damals Schlüter-Systeme, die Familie Schlüter voll hinter dem Verein standen, Krumacher Brauerei, die voll hinterstanden und dass dann auf einmal der Verein Iserlohn für andere Spieler auf einmal wieder attraktiv war. Und so kam der Stein dann im Rollen rein. Und wir hatten dann 1 Jahr gebraucht, um die Mannschaft aufzubauen. Wobei ich immer wieder gesagt habe, wir legen Wert auf Nachwuchsarbeit, was wir auch gemacht haben. Wir haben mehrere Meisterschaften im Nachwuchs ausgerichtet. Ja, und dann ging es an und für sich im Alttempo 10 Jahre lang durch. Und es waren teilweise auch viele Misserfolge dabei, wo man kurz vor Ziel eine Meisterschaft verloren hat, aber anderen ein Jahr später waren wir wieder da. Und da war das dann auch so, dass wir, ich glaube, von 2003 oder 2004 regelmäßig den Pokal und in jedem Endspiel waren.
Mhm. Du hast dich ja duelliert mit deinem alten Club Kronberg. Das war ja das Jahrzehnt Iserlohn Kronberg. Ja, mehr gab es ja eigentlich nicht.
Ja, Weil hatte sich dann verabschiedet. Die gingen dann nach der Schweiz. Das war das erste Jahr, wo wir die Meisterschaft in Weil verloren hatten, aber den Pokal in Balsum gewonnen hatten. Ja, und dann gab es nur die Ära Kronberg-Iserlohn. Und das war, also das waren Top-Spiele. Das waren wirklich Top-Spiele und auch vor großer Kulisse, sehr großer Kulisse. Ob in Iserlohn oder in Kronberg.
Das hat ja auch dazu geführt, glaube ich, dass es da, als der Hallenneubau dann stattgefunden hat, dass dann ganz große Brötchen gebacken werden konnten. Ja. Das war ja schon sehr, sehr außergewöhnlich, was gerade in der Anfangszeit die Qualität, die man da in der Halle hatte. Das war ja schon sehr...
Ja,
sehr
die Verantwortlichen von der Stadt, die haben sich mit den Verantwortlichen von der RG und von dem Basketball zusammengesetzt. Und wir hatten ja damals wirklich sehr gute Zuschauerzahlen gehabt. Und dann wurde festgelegt, wie der Boden sein sollte und dass die alte Halle nur als Trainingshalle sein sollte und dass wir alle komplett rübergehen. Und das war natürlich... ein Traum. Und wir haben da die Schrauben dran gedreht und waren auf einem ganz, ganz, ganz guten Weg, die ganze Sache da so zu steuern, dass da auch vom Publikum her noch mehr Kapazitäten gefasst werden konnten. Es waren ja auch teilweise Gespräche, eine Europa- oder Weltmeisterschaft dann darüber zu machen.
Aber das ist nicht mehr passiert. Also es ist ja irgendwann... ist das ja auch zu Ende gegangen, so ein bisschen.
Richtig. Ja, nicht ein bisschen. Also, nein, ich hatte ja eingangs gesagt, ich habe einfach das Glück gehabt, immer einen Vorstand zu haben, der mir den Rücken gedeckt hat, der mit meiner Philosophie übereinstimmt. Ob das jetzt Peter Struken war, da waren ganz andere Grundvoraussetzungen. Der hatte die Mannschaften ja, es waren die Zuschauer da, es war alles da. Dann der krasse Gegenteil, Iserlohn, die quasi blank waren. Aber ich hatte Familie Iwanowski hinter mir.
Ja.
Und das war der Hauptgrund. Und aufgrund dieser Grundlage, dieses Fundamentes, konntest du arbeiten. Nur die ganze Sache war dann so, dass nach meinen Überlegungen war, kann ich auch ruhig jetzt sagen, dass ich nach 10 Jahren gesagt habe, das ist innerlich meine letzte Saison, dann höre ich auf. Ob ich dann noch was im Hockey weitermache, vielleicht in Iserlohn, in irgendeiner anderen Form, da hatte ich mir überhaupt keine Gedanken darüber gemacht. So, dann ist aber Folgendes eingetreten, dass Delev Ivanovski gesagt hatte, wir sind irgendwann mal vom Europapokalspiel zurückgeflogen, sagt der Detlef, für mich ist Schluss. Sagt er, ich werde im Hintergrund immer für dich da sein, aber jetzt müssen jüngere Leute das übernehmen und ich trete jetzt nach der Saison ab. Und dann habe ich gesagt, Detlef, sagt er, du brauchst dich um uns keine Gedanken machen, sagt er, du machst das zu Ende. Und ich habe noch ein Jahr, sage ich, ne, ich sage, was du machst, da werden wir noch mal drüber reden, aber ich sage dir jetzt so, informiere mich dann darüber, dass ich also jetzt von meinem Amt zurücktrete Ende des Jahres. Ja, und dann kam ein neuer Vorstand, das war dann der Herr Henke und Dirk Ivanowski. Und wir hatten zu dem Zeitpunkt eine außergewöhnliche Mannschaft, wo ich sagen muss, dass...
Also ihr wart ja dann nicht mehr nur noch in Argentinien, ihr habt ja auch in Portugal, überall...
Wir haben dann Portugiesen, die sich bei uns dann gemeldet hatten. Wir hatten sehr viele Heringer-Spieler, die auf einmal uns angerufen haben. Da lege ich also sehr viel Wert drauf. Weil die Heringer meinten nämlich immer, wir hätten den Heringen angerufen. Das stimmt ja nicht. Wo dann gesagt worden ist, so... Wir machen jetzt, wir hatten eine junge Mannschaft und auf einmal war bei dem Vorstand etwa alles nicht mehr gut genug. Und das zog sich dann wie so ein roter Faden durch die Saison, obwohl wir wieder kurz Halbfinale waren, obwohl wir wieder im Halbfinale oder im Finale schon im Pokal standen. ist es dann halt eben eskaliert, wo ich dann gesagt habe, also eins kann man mit mir nicht machen, dass man mir reinreden will, wie ich meine Mannschaft aufzustellen habe, weil es sollten noch jüngere Spieler reingebracht werden, die teilweise 16 waren, wo ich gesagt habe, die Zeit ist noch nicht reif, die kriegen bei mir schon. Aber ein Carlos Nunes im gleichen Moment erst 24 war, ja, wo ich gesagt habe, ich sehe da keinen Sinn mehr drin. Ja, und dann war es auch so gewesen, dass dann Sachen passiert sind, die ich einfach nicht mehr gutheißen konnte. Und ich hatte schon im Vorfeld gesagt gehabt zu meiner Frau, definitiv Schluss Ende der Saison. Und dann bin ich zum Training gefahren. Man wollte mich davor schon sprechen und hatte mir dann unterbreitet, dass das also so mit der Mannschaft nicht mehr laufen würde, obwohl wir natürlich oben standen. Und dann hörte ich mir das die ganze Zeit nur so an. Detlef Iwanowski war übrigens dabei und schüttelte nur den Kopf. Und dann guckte ich nur unseren Präsidenten, den Ralf Henke, an und sagte zu ihm, das war's. Hab dann bin runtergegangen zur Mannschaft, habe das dann erläutert, habe gesagt, also so mache ich es nicht mehr weiter, mir fehlt der Spaß. Und ich hatte ja mal in Kronberg gesagt, es stellt sich nicht die Frage, ob ich die Mannschaft motiviere, sondern die Mannschaft muss mich motivieren. Dann motiviere ich auch automatisch die Mannschaft. Und da habe ich zu dem damaligen Vorstand gesagt, ich will und ich möchte nicht mehr und ihr könnt euch einen neuen Trainer suchen. Bin dann runter zur Mannschaft, wie gesagt, wobei ich noch wie heute weiß, dass Carlos mit seiner ganzen Ausrüstung und Sergio hinter mir hergelaufen ist und sagte, schlaf eine Nacht drüber und wir reden morgen miteinander. Andern Morgen kriegte ich einen Anruf von der Presse, die hatte ich dann abends auch angerufen, weil ich einen sehr guten Kontakt zu der Presse hatte, hatte alle Verantwortlichen angerufen, von Kassiererin bis über, dass ich also nicht mehr tätig bin, habe mich dann offiziell aber denen verabschiedet und andern Morgen rief mich einer von der Presse an, der Chef, hier, da steht er auch noch oben, und sagte, Dennis, was ist denn bei euch los? Du hast mich gestern angerufen, du trittst zurück und heute Morgen steht Marc Bernbeck schon als Trainer fest. Naja, wenn das so ist, habe ich nicht das Fenster zu, ne? Da habe ich keinen Einfluss drauf. Ne? Ja, und so war es dann, wo ich dann gesagt habe, es ist Schluss. Ne? Und ja, wenn ich jetzt ehrlich bin, wenn ich so überlege, was aus der RG geworden ist,
ja,
da muss man ganz ehrlich sagen, da muss man sich mal den Vorstand mal nachfragen, was da gelaufen ist. Ich meine, ich weiß es.
Also du hast ja gesagt, ihr hättet Nachwuchs gemacht,
ja,
zu der Zeit.
Ja.
Ne? Das war aber ja dann irgendwann, gab es keinen mehr.
Also, es ist so, man muss sich Folgendes vorstellen. Ja? Jeder hat gesehen, dass es also in Iserlohn nur noch aufwärts geht. Aber jeder kann...
Also der Vorwurf war ja immer, ihr macht das alles mit nicht Iserlohner Spielern, sondern es sind halt Heringer und es sind Portugiesen und Argentinier. Und wo ist denn jetzt der ganze Nachwuchs aus Iserlohn? Wo kommt der hin? Wo geht der hin? Ja, das war ja schon so eine Kritik. Aber wenn du sagst, ihr habt im Hintergrund, habt ihr schon am Nachwuchs gearbeitet, dann hätte der ja irgendwo da sein müssen.
Ja, wir hatten eine Bundesliga-Tagung gehabt. Nur mal, das betraf dieses Thema. Und da sagte man uns, ich war mit Elke da, Iwanowski, und dann habe ich gesagt, es war damals noch der Status, dass nur zwei ausländische Spieler spielen können.
Ja, 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 ja.
Und der dritte wurde immer gewechselt. Und wir hatten einen dritten Spieler. Und dann habe ich gesagt, es geht um die momentane Situation, dass wir eine spielstarke Mannschaft in der Bundesliga stellen wollen. Das tut der Bundesliga gut, da können auch andere Vereine profitieren, aber Hauptmerk ist, dass der Nachwuchs gefördert wird und irgendwann mal daraus Seniorenspieler entstehen. Das ist der Hauptmerk. Aber wenn du keine vernünftige erste Mannschaft hast, wirst du schwer Nachwuchs und Vorbilder zeugen können. Mhm. Der Einzige, der damals dafür war, war der Peter Stier, der sagte, die können von mir aus Walsum, 10 oder 20 auswärtige Spieler haben, wenn der Nachwuchs gefördert wird. Alles andere hat sich dann dagegen geäußert, so blieb das über zig Jahre.
Wobei jetzt Walsum das auch nicht gerade perfekt gemacht hat in den Zeiten.
Wollen wir nicht drüber reden, ne? Ja. Ich war ja auch mal kurz in Walsum. Ja, aber so ist das damals vonstatten gegangen. Und die größten Gegner, die damals da waren, die riefen mich aber nach 4, 5 Jahren an, wie habt ihr das gemacht? Mhm. Und als ich den Leuten dann erzählte, dass die Spieler 2 Jahre bei mir zu Hause gewohnt haben, dann haben sie gesagt, das Thema ist sofort durch. Ja, und wie gesagt, es ist jetzt leider Gottes so, dass da sehr, sehr viel, speziell in dieser Lohn, in den Sand gesetzt worden ist.
Aber für dich war, als du jetzt da gesagt hast, ne, du gehst, war das für dich, war das Thema Rollhockey dann erstmal für dich beendet? Oder,
Nein. Ich hatte erst gesagt, ich mache überhaupt nichts. Dann ist allerdings was passiert. Dann kam Vatten zu Wort und fragte mich, die ehemaligen holländischen Spieler, die ich ja auch bei uns hatte, ja. ob ich nicht nach Fahrensort kommen wenigstens für ein Jahr, dass wir den Abstieg nicht vermeiden wollen, weil wir haben sehr junge Spieler, die sind aber noch nicht so weit. Und dann hatte ich lange überlegt und dann hatte man mir angeboten, auch nur einmal in der Woche zu kommen und dies. Und da habe ich gesagt, wenn ich das mache, dann mache ich das richtig. Und dann bin ich auch nicht nur einmal in der Woche da, ich bin ständig beim Training da. Dann ist aber Folgendes passiert, dass ich also schwer krank geworden bin und war auch eine ganz lange Zeit aus dem Verkehr, aber das passte immer noch so, dass ich dann, die haben ja frühzeitig angerufen und da muss ich auch sagen, dass die Holländer gesagt haben, also, ich kann mir alle Zeit der Welt nehmen, die wollen mich unbedingt als Trainer haben. Ja, und dann war ich aus dem Krankenhaus raus, war zur Kur weg, hat auch sehr lange gedauert. Und dann hatte ich mit meinem Arzt gesprochen, der sagte, es wäre mal ganz gut, dass Sie mal auf andere Gedanken kommen. Und dann bin ich noch ein Jahr konsequent nach Holland gefahren. Und da muss ich sagen, das war so eine tolle Gemeinschaft. Und wir hatten dann auch, wie das alte Schema so war, haben wir den André Costa noch geholt, der aus Portugal, der dann hier Markus aus Mahl, noch ein junger Spieler, der mit drüber gefahren ist. Ja, und dann haben wir auf einmal losgelegt in der Bundesliga, haben Walsum im Meisterschaftsspiel dann nach anfänglichen Schwierigkeiten 10-0 zu Hause weggehauen. Ja, sind dann in den Playoffs gekommen, haben dann Heringen als Tabellenführer nochmal zu Hause geschlagen. Und sind dann, was uns auch bewusst war, hier in den Playoffs rausgeflogen. Aber danach habe ich dann war auch dann so, dass gesagt worden ist, jetzt ist es soweit.
Ihr hättet aber nicht Meister werden können oder so, ne? Oh. Doch, war das so? War das damals noch so?
Ja, das hätten wir noch machen können. Ne? Aber, ja, und ja, dann kriegte man so bestimmte Sachen, wo man dann sagt, so jeden Abend 150 Kilometer hin, 150 Kilometer zurück, lohnt es sich noch, macht es noch Spaß. Ja, und dann wurde das dann immer so mehr, dass mein Sohn immer mehr Zeit forderte, die ich auch gerne gegeben habe im Fußballbereich. Und dann ging das so ganz langsam auseinander.
Weil er keine Rutschbahn direkt neben dem Haus hatte,
das,
wie wir früher.
Ne? Ja, genau, das muss man ja, ja, das ist so. Ne? Die nächste Halle wäre Recklinghausen mal und da sind auch nochmal so eben 40 Kilometer. Ne?
Hat er sich einfach für Fußball entschieden, der Bengel. Unverschämt.
Bin ich froh.
Und da muss man sagen, was mir das eben erzählt, er ist auf dem Weg möglicherweise in den Profifußball. Also ja. Scheint das ja eine sehr große Erfolgsstory zu werden.
Ich hoffe.
Hast aber dann tatsächlich nach Falkenswart war dann Schluss. Also du hast immer noch nicht.
Immer noch nicht.
Ich bin da nicht mehr auf dem neuesten Stand.
Dann rief Walsum an.
Ja.
Ja, wir mussten mit Peter Stier unterhalten und wir hatten da Großes vor und der hatte auch Großes vor. Und dann habe ich gesagt, weißt du, das wäre doch einfach mal wirklich super, mit drei verschiedenen Vereinen drei Meisterschaften zu holen. Dann stand aber alles unter unglücklichen Stern, sag ich mal so. Die jungen Spieler, womit wir geplant haben, gingen dann nach Bamberg. Nicht nach Bamberg, nach Calmberg, Entschuldigung. Der stärkste Spieler war 3 Monate in Portugal, weil er musste da irgendwie eine Prüfung ablegen. Aus diesen 3 Monaten wurde 6 Monate. Dann hatte ich wieder meine holländischen Spieler mal angerufen, ob die mir aushelfen konnten.
Die können ja
Und
eigentlich immer.
ja, die können ja immer. Und dann hatten wir noch einen Spieler, den ich aus Portugal nach Fahrenzeit gebracht hatte, der kam auch noch. Aber es passte nicht. Es ging nicht. Es war
Also ein bisschen spezielles Pflaster.
also es ging nicht. Nein, Peter Stier damals, das war so, der hatte genau die gleichen Ideen und Sachen, aber es hat nicht funktioniert.
Und da war
Danach
ja,
war endgültig
da war dann
Schluss.
endgültig Schluss, ne? Dann, wann war denn das? Also, wann warst du?
Oh, das ist schon jetzt ich glaube 14, 15. Da war Schluss.
Ja, dann hast du so ungefähr 50 Jahre dann im Rollock hier verbracht, ne?
Richtig, richtig, richtig.
So, und jetzt vermisst
Nein.
du's?
Nein.
Falsche Antwort.
Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Nein. Punkt 1, ungelogen, seitdem ich in Walsum kein Trainer mehr war, habe ich nicht ein einziges Spiel mehr gesehen. Ich habe sehr guten Kontakt zum Alfredo Meyer, der auch ständig da war, wo ich so schwer krank war. Er ist nach Münster gekommen, da hat sich auch eine Freundschaft drauf entwickelt. Er hatte seine Probleme, dann hat er mich mal angerufen, wenn er irgendwo Trainer war und hatte dies und das. Er war ja auch in diesem Salon, erzählte mir das dann immer alles, was also da abging, was ja auch verständlich ist. Aber dass ich noch mal irgendwie zu einem Spiel war, war aber auch bedingt, was du gerade sagtest, durch meinen Sohn, der mittlerweile 5-mal die Woche trainiert, plus Spiel. Er spielt in der höchsten Spielklasse, im Fußball, in seiner Altersklasse. Und dass ich dann da gesagt habe, ich habe so viel für andere Jungs, Kids und junge Leute gearbeitet und jetzt unterstütze meinen Sohn. Und das ist
Das
auch
macht auch
Ziel.
Sinn.
Das macht auch Sinn, ja.
Aber
Ne?
trotzdem ist ja, du hast ja nun mal sehr viel Wissen, du hast sehr viel auch erlebt im Rollhockey. Das ist ja schon ein Wissen, was man irgendwie auch gebrauchen könnte, weil du hast in unserem Vorgespräch hast du ja auch gesagt, es ist schon sehr, sehr traurig, so ein Fall wie Iserlohn, der halt, wo du ja mit dran gearbeitet hast, dass es eine erfolgreiche Story wird, die sich dann plötzlich in einer, wir melden uns einfach mal aus der Bundesliga ab, endet und dann auch tatsächlich wenig Nachwuchs hinterherkommt, ist ja nicht das Einzige. Darmstadt ist kurz davor. Wir haben eine Bundesliga mit 6 Vereinen. Fallen dir da keine Ideen ein? Ich meine, du bist ein Macher immer gewesen. Also,
Ideen hätte ich genügend.
du müsstest ja jetzt nicht einen Verein retten, du
Nein,
müsstest ja den Sport retten,
nein.
ne?
Ja, genau.
Also.
Ideen hätte ich genügend. Aber dann müssen die verbleibenden Vereine auch alle an einen Strang ziehen. Und das ist das größte Problem. Ja, man sieht es ja nicht nur in Deutschland, man sieht das auch im internationalen Verband. Es ist einfach so, es sprechen viele Faktoren dafür. Ne? Man muss sagen, dass man hingeht und sagt, wo sind die ganzen alten Spieler, die noch wesentlich jünger sind als ich?
Ja, meine Generation war ja auch keiner mehr da
So, ne?
irgendwo.
Wo setzen die Vereine sich mal zusammen und arbeiten nicht gegeneinander, sondern so miteinander? Ist nie gewesen.
Nee,
Jeder guckt nicht über den Tellerrand hinaus.
also ist halt das genau das, was der Osdornbühler im letzten Gespräch gesagt hat, dass sie halt in der Schweiz sozusagen die Vereine in Anführungsstrichen entmachtet haben und erstmal eine Einigkeit dann hergestellt haben. Also vom, das ist ja, ist
Ja,
das, das, was du auch
ja,
meinst, was man machen
ja,
müsste, ja.
ja. Ich sag mal jetzt so, nehmen wir mal ein simples Beispiel. Wenn ein Verein Spieler hat, die gar nicht zum Einsatz kommen, aber die nur festhalten und die nicht in anderen Vereinen, wo sie helfen können, da fängt es doch schon an. Wo Jugendmannschaften, wo sind die Ehrenamtlichen? Jetzt sind Leute ja da, aber die Vereine müssen sie auch mal ansprechen. Jetzt sind viele Konzepte, die ich im Kopf habe. Ja, das fängt im Nachwuchsbereich, müssen wir anfangen. Aber bevor wir im Nachwuchsbereich anfangen, müssen wir auch sehen, dass wir eine Struktur in der Bundesliga reinbekommen. Weil was willst du mit dem Nachwuchsbereich, wenn du sagst, du hast nirgendwo mehr eine erste Mannschaft?
Ja.
Und jetzt sträubt mich doch dagegen, wenn ich sage, wenn man in die Schweiz guckt, weil hat man vor Jahren gehen lassen, weil die Fahrtkosten nicht, da habe ich Ideen vorgeschlagen. Ich habe gesagt, so könnt ihr damit leben. Die Weiler sagten damals, können wir mit leben, aber der Verband hat gesagt, wir können da nicht mit leben. Ja, und man muss einfach aufpassen, wenn das nicht schon zu spät ist, man muss neue Richtlinien fahren und man muss gemeinsam diese Richtlinien verfolgen. Ansonsten hat man keine Chance mehr. Und ich habe das Gefühl, jeden, den ich mal gefragt habe, der mit Rolloke mal zu tun hat, dann ging auf einmal mal Telefon und ich sage, ach nee, ja, was machst du denn oder so? Und dann kam automatisch Rolloke auf und dann hörte ich nur immer, ja, aber da kommen wir nicht gegen an. Ja, wenn ich diese Einstellung habe, ja, wenn ich nicht nichts mache, dann kann sich nichts verbessern. Aber wenn ich immer wieder anlaufe, ich habe mal eine Anekdote gesagt, wie hast du das, ist er mit den Spielern aus Argentinien gemacht oder wie hast du dies gemacht? Ja, sage ich, glaubst du etwa, ich habe sofort Zusagen bekommen, ich habe Absagen bekommen, dann bin ich den nächsten Schritt gegangen und den nächsten. Aber hier habe ich jetzt das Gefühl, ob beim Verband oder bei den Vereinen, die haben aufgegeben.
Ja,
so ist die haben das. Aufgegeben. Ja, und das ist das Todesurteil. Das ist, man kann, wenn man wirklich versucht, das Ruder rumzureißen, weil das eine fantastische Sportart ist, die mein Leben bestimmt hat, man könnte noch was machen. Ja, und ich sträube mich auch dagegen, zu sagen, klar, Corona hat das Übrige getan, die Kids haben Freizeit, die Kids haben jetzt was anderes.
Ja, aber haben andere Sportarten auch.
Andere Sportarten, wenn ich überlege, jetzt, weil ich so ein bisschen involviert bin im Fußball, habe ich gelesen, dass alleine in Corona-Zeiten 13.000 Jugendvereine sich abgemeldet haben. Mhm. Ja, die haben alle zu kämpfen, ob an kleiner oder großer Front. Aber ich bin immer noch der Meinung, dass es ein fantastischer Sport ist, dass man sich wirklich, ob erste, zweite oder was für eine Liga, auch immer sich mal wirklich sagen muss, man nimmt sich ein Wochenende, was gibt es für Konzepte, wer kann die Ideen einbringen, damit die Bundesliga aufgewertet wird, damit der Sport allgemein nicht verloren geht und wie kriegen wir den Nachwuchs rein. Das wären die Schwerpunkte. Ja. Und nicht, was kann der RSC Kronberg, was kann der Verein, was kann TuS Düsseldorf und.
Ja.
Ja, so. Und wenn jeder sein Tüppchen kocht, dann kocht einer irgendwann mal nur noch alleine und dann ist es vorbei.
Das ist ja die große Befürchtung, die ich auch hege. Und das habe ich auch schon sehr häufig in meinem Podcast erwähnt, dass ich da der gleichen Meinung bin wie du. Wenn, dann kann man das nur alles zusammen machen. Aber was halt gerade fehlt, sind die Konzepte und sind auch Macher.
Ja.
Und da kommen wir zu dir. wenn du eins bist, dann bist du ein Macher. Und deshalb kann ich mir das auch, also so Argumente, wenn jemand zu dir sagt, na, das kann man, das geht ja alles nicht. Das ist ja etwas, was dich gerade erst antreibt. Also in dem Moment, wenn jemand zu dir sagt, das geht nicht, dann drehst du ja gerade mal auf. Ne?
Richtig.
Also.
Ja, ist so. Ne?
Und also,
alleine schon zu beweisen, dass es doch geht.
Ja.
Das ist ja dumm. Ne?
Also das würde ich jetzt mal als Botschaft nach draußen senden an die Leute, die momentan das Sagen haben, dass hier jemand sitzt, der Ahnung hat und der ein Macher ist und der man eigentlich bestimmt nur an der richtigen Stelle kitzeln muss, damit das wieder losgeht. Insofern, so, 1,5 Stunden, Detlef, ich habe schon gerechnet, wir sprechen bei ja 4 Stunden, aber wir sind das ganz gut durchgekommen.
Genau.
Ich danke dir dafür, ich glaube, das war interessant, 50 Jahre Rollerkämer immer ein bisschen zu begleiten, du hast eine Menge erlebt, du hast eine Menge erreicht. Ich bin froh, dass es dir immer noch gut geht, auch wenn du zwischendurch da den Dämpfer hattest, aber Die wollten dich da oben noch nicht haben, ne?
So sieht's aus, ne? Und ich sag mal immer, man kann dann wieder zweimal Geburtstag feiern.
Also, ich danke dir und ja, ich würde sagen, wir bleiben beide gesund und in
Das ist das
Kontakt.
Wichtigste, ne?
Dies war der Rollhockey-Podcast von RH News und Mike Neubauer. Solltet ihr dazu irgendwelche Kommentare abgeben wollen, so könnt ihr das gerne tun, indem ihr an info@rh-news.net schreibt. Wir freuen uns darauf. Bis bald.